Mein heutiger Gast hat seit einem Jahr eine eigene Firma. Klingt gut. Er nennt sich selbst Gründer und er geht in Schulen und erklärt dort, wie man eine Firma gründen kann. Das klingt fantastisch. Jedoch, dieser junge Mann ist erst 14 Jahre alt. Er ist noch ein Schüler.
Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles, was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen, wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Meinen heutigen Gast habe ich vor wenigen Tagen auf LinkedIn kennengelernt. Er hatte da etwas gepostet und bekannte Menschen, die mir selber folgen oder denen ich folge, die haben darauf reagiert und ich habe ich das natürlich gesehen und ich dachte, wow, er schreibt, ich bin Lehrer und 14. Ich hatte erst an Hochbegabung gedacht oder an irgendwelche Besonderheiten, an Überspringen von Schule oder Studium oder sowas. Aber nein, dieser junge Mann geht in Schulen und erklärt, wie man eine Firma gründen kann. Und er ist selber noch Schüler. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Dominik Schkali. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Guten Morgen, guten Tag, ja.
Guten Tag.
Es ist ja egal, unsere Zuhörer hören das ja früh, morgens, abends, mittags, egal wann. Und dann können wir sagen, guten Morgen und guten Tag, das ist vollkommen egal. Aber wir sitzen jetzt hier zusammen und ich finde es ganz, ganz toll, dass du in dieser kurzen Zeit es geschafft hast, dich irgendwie freizuschaufeln, denn ich weiß, dass du ganz, ganz viel zu tun hast, denn du bist ja parallel Firmeninhaber und Schüler. Und ich als Lehrer oder als ehemaliger Lehrer sage natürlich, Schule geht vor. Aber in deinem Fall, glaube ich, sind dann die Prämissen ganz anders gesetzt. Aber bevor wir zu diesen ganzen Gedanken kommen, wie das mit Schule ist und wie man gründet und was man alles beachten muss und welche Tipps du dafür hast, frage ich dich erst einmal, wie kommt man eigentlich auf diese Idee? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Genau, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Interview. Bei mir hat dieses ganze technisch Affine begonnen, als ich 9 Jahre alt war. Und seitdem habe ich immer mehr mich mit Technik auseinandergesetzt. Und ich habe damals auch Videospiele entwickelt, 3D-Videospiele. Und dort musste ich
Okay.
dann Figuren modellieren. Und dann habe ich irgendwann mal meine eigene Produktidee gehabt, die ich dann auch umsetzen wollte. Und für mich war es ziemlich schwierig, ja, eine Lösung zu finden, wie man das umsetzen kann, weil es nicht viele Verfahren gibt, mit denen man das herstellen konnte. Dann haben mir meine Eltern, als ich 10 Jahre alt war, einen 3D-Drucker zu Weihnachten geschenkt, mit dem ich dann ganz neue Möglichkeiten hatte. Dann habe ich die ersten Drucke mit in die Schule genommen und Mitschüler waren auch begeistert von dem, was man alles mit einem 3D-Drucker herstellen konnte.
Das kann ich mir vorstellen.
Genau, und dann hat sich es weiterentwickelt, dieses Hobby. Irgendwann habe ich dann immer mehr Produkte entwickelt. Ich kam in eine Community rein, wo andere Leute drin waren, die sich mit 3D-Druck beschäftigt haben. Und so wie mein Charakter ist, wollte ich etwas Einzigartiges machen, etwas Neues ausprobieren. Ich wollte ein eigenes Unternehmen haben. Ich wollte ein Unternehmen gründen. Der Gedanke kam mir mit 11 Jahren. Mit 11 Jahren ein Unternehmen zu gründen, das seinen Eltern zu erklären, ist nicht die leichteste Aufgabe.
Das kann ich mir
Das hat
durchaus
aber doch was.
vorstellen. Zu den Fragen kommen wir gleich. Kannst du mir erklären, was für Eigenschaften man da haben muss oder welche Eigenschaften du hast, damit du auf so eine Ideen kommst und da auch dran bleibst?
glaube, vor allem ist es die Neugier, die einen immer wieder, ja, man will was Neues ausprobieren, man möchte neue Dinge sehen. Und andererseits ist es definitiv auch Durchhaltevermögen. Ich meine, das hat sehr viel Zeit gekostet, bis das alles überhaupt möglich war. Und auch Zielstrebigkeit, dass wenn man sich was in den Kopf setzt, dass man es dann auch irgendwann mal umsetzt.
Ist die Zielstrebigkeit erst in den letzten Jahren gekommen mit dieser Entwicklung der Idee oder warst du vorher schon zielstrebig? Hast du schon von Anfang an so als kleiner Junge gesagt, jetzt will ich laufen lernen und jetzt geht es los und jetzt will ich schreiben lernen und jetzt mache ich das ganz einfach und mache das so lange, bis es funktioniert? Oder hast du gemerkt, dass sich da irgendwas in den letzten Jahren entwickelt hat?
Ich denke, meine Eltern würden sagen, dass ich in der Grundschule recht faul war.
Okay, danke.
Dementsprechend muss ich dann irgendwann diese Zielstrebigkeit, ich denke, sobald ich mich für die Technik interessiert habe, kam das dann mit der Zielstrebigkeit, weil ich einfach immer wieder was Neues lernen wollte.
Ja. Ja. Man spricht von intrinsischer Motivation. Das heißt also, es kommt von innen heraus, weil man etwas ganz dringend möchte und das aus sich selbst heraus möchte und es nicht von außen aufoktroyiert wird. Und das ist ja auch der Unterschied zur Schule, weil in die Schule gehst du und dann hörst du irgendetwas, was du lernen sollst, aber eigentlich nicht lernen musst. Und dann sagst du dir, okay, warum tue ich das jetzt? Tue ich das jetzt für den Lehrer oder tue ich das jetzt für mich? Und das ist dann auch die Entwicklung der Motivation, dass ich dann aus der extrinsischen Motivation, also ich lerne für die Lehrerin, weil die so lieb ist zu mir, oder ich lerne, weil ich für die Eins, was weiß ich, einen Euro kriege oder so, kommt dann diese Motivation, wo man dann sagt, ich brauche das, weil ich das vielleicht für irgendetwas benötige. Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie funktioniert das mit Schule und so? Also normalerweise würde ich sagen als Lehrer, mindestens 8 Stunden am Tag Schule, dann hat man noch ein bisschen Freizeit und dann Hausaufgaben und ins Bett gehen und so. Mit 14 ist das ja auch noch nicht so, sag mal, um 22 Uhr ist spätestens der Tag vorbei und um 6 oder um 7 stehst du auf. Wie funktioniert das bei dir? Erzähl mal, wie so ein Tag aussieht.
Ja gut, die Schule beginnt bei mir um 7.30 Uhr und geht dann bis um 12.40 Uhr. Ich bin dann gegen 13 Uhr zu Hause und ab da esse ich dann noch schnell bis zum Mittag, mache Hausaufgaben und dann ab 14 Uhr starte ich so richtig mit dem Unternehmen und das geht dann teilweise bis um, an guten Tagen bis um 18 Uhr, an schlechten Tagen wird es dann auch noch mal ein bisschen länger, teilweise viel länger. Momentan gerade, weil durch diesen LinkedIn-Hype geht es meistens so bis um 20 bis oder 21 Uhr.
Und dann geht die Tür auf, die Mutti kommt rein und sagt, Junge, jetzt ist aber Schluss, du musst gleich ins Bett, richtig?
Das ist meistens aus meiner eigenen Motivation raus, weil ich selbst lieber viel schlafen will und dann am nächsten Tag.
Aber das ist dieser riesengroße Unterschied, ja, also ich habe als junges Mädchen oder so überhaupt bis zu meinem 60. Lebensjahr habe ich nie daran gedacht, mich selbstständig zu machen, weil das gehörte nicht in meine Familie, das war überhaupt kein Lebensmodell für mich und ich hatte auch null Ahnung. Und wenn mir dann einer gesagt hätte, mach dich doch selbstständig mit diesem oder jenem, hätte ich gesagt, nee, kann ich nicht, bringe ich nicht, möchte ich auch nicht. Jetzt bin ich das und ich weiß, was es bedeutet, wie lange man sitzt, wie intensiv man sich mit bestimmten Dingen beschäftigen muss. Und für mich war es so, ich habe das hinterfragt, habe Informationen gesammelt, habe interessante Menschen kennengelernt, die mir helfen konnten. Aber für dich, kann ich mir vorstellen, ist das ja noch eine ganz andere Sache, weil du hast ja bisher ganz andere Lebenserfahrungen gemacht. Oder sind deine Eltern auch selbstständig oder so? Wie hat sich die Idee in die Realität umgesetzt?
Bei mir in der Familie sind die meisten Angestellte, bis auf meine Schwester. Ich habe probiert, das meiste Schritt für Schritt zu lernen. Ich habe das vieles selbst recherchiert. Ich habe noch den Vorteil, dass mein Vater eine kaufmännische Ausbildung hat, dementsprechend auch ein wenig Wissen davon hat. Wobei gerade in dem Thema hat er auch nicht mehr so viel Wissen. Das heißt, viel musste ich recherchieren im Internet, habe Bücher darüber gelesen und so kam das dann mit der Zeit.
Welches ist das interessanteste Buch, was dir jetzt gerade dazu einfällt?
Gut, sein Nachname ist sehr schwer auszusprechen, aber es ist Daytrading Attention von Gary Vaynerchuk.
Hast du das auf Englisch gelesen?
Ja.
Boah, okay.
Hatte beide Ausgaben, hab's erst auf Englisch und dann auf Deutsch mir nochmal zusammengefasst.
Okay, okay, das ist ja klasse. Bist du zweisprachig aufgewachsen?
Nein.
Nein, Das heißt, gleichzeitig lernst du hier nebenbei noch richtig intensiv Englisch. Und zwar, sag mal, Marketing-Englisch oder ja, Englisch für Unternehmen. Wie sind eigentlich deine Schulnoten?
Böses Thema. Es geht. Man merkt, sie werden etwas schlechter jetzt durchs Unternehmen, weil ich nicht mehr ganz so viel Zeit reinstecke. Aber ich bin ein stabiler Dreier-Schüler.
Okay. Welche sind dann die Prioritäten? Wie funktioniert das zwischen Schule und Arbeit?
Ich probiere für mich selbst immer die Schule immer noch als Priorität zu setzen, auch wenn es jetzt gerade in Stoßzeiten manchmal einfach das Unternehmen Aufgaben gibt, die jetzt nicht verschiebbar sind, wo dann durchaus die Schule drunter leiden muss. Aber ich probiere, zumindest jetzt gerade sind ja nicht die Arbeitenphasen, da probiere ich dann den Fokus aufs Unternehmen zu legen und sobald es dann in die Klausurenphase kommt, dann wieder auf die Schule. Hm.
Du bist in der 9. Klasse. Schreibt ihr in der 9. Klasse Klausuren?
Klassenarbeiten.
Klassenarbeiten, genau. Hast du eigentlich vor, das Abi zu machen oder möchtest du nach der 10. Klasse dann wirklich raus, wenn du den ersten Schulabschluss hast?
Schule ist für mich jetzt erstmal mein Hauptstandbein. Wenn das Unternehmen mal so gut läuft, dass ich sagen kann, ich kann mich da jetzt wirklich drauf verlassen, dass das weiterhin so gut läuft, dann ist die Überlegung da, aber bislang ist jetzt erstmal der Plan, Schule weiterzumachen.
Hat sich in deinem Lernen in den letzten 2 Jahren, seitdem du da mit diesem Unternehmen unterwegs bist, das vorbereitet hast und jetzt auch das Unternehmen hast, etwas verändert? Hast du gemerkt, dass da sich Prioritäten oder dass sich da auch Interessen verschoben haben?
Bei mir ist es vor allem so, ich hinterfrage mehr die Unterrichtsthemen, ob sie sinnvoll sind. Bei vielen Themen, wo ich früher gedacht hatte, dass sie unwichtig wären, sehe ich mittlerweile einen Sinn hinter, gerade in Fächern, Sozialkunde, teilweise auch Geografie und solche Fächer. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch Fächer, wo ich mir denke, gut, das werden wir nicht mehr wirklich brauchen. Und in meinem Lernverhalten hat sich auch etwas verändert. Ich habe am Tag weniger Zeit zu lernen, weshalb ich probiere, effizienter zu lernen, Themen schneller aufzunehmen.
Was bedeutet dann effizienteres Lernen?
Wenn ich etwas lerne, den Fokus nur aufs Lernen zu richten, also alles andere, was stören kann, komplett auszuschalten.
Okay.
Den Fokus komplett darauf zu legen und regelmäßig zu lernen. Also nicht alles probieren, an einem Tag zu lernen, weil es dann schwierig wird, ja, sondern halt immer wieder kleinere Sachen zu lernen, dann läuft es meistens schneller.
Ja, also das erzähle ich meinen Schülern auch immer, nicht 2 Stunden am Tag einmal für die Mathearbeit lernen, ich bin ja Mathelehrerin, sondern in der Woche oder in den 14 Tagen vor der Arbeit jeden Tag 15 bis 20 Minuten, das reicht. Weil man eben vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt, ist man schneller dabei, das auch länger zu behalten. Okay, aber jetzt zu einer ganz wichtigen Frage, die meine Zuhörer garantiert auch haben. Ich habe das Fach WAT und da geht es auch darum, wann ist ein Kind geschäftsfähig? Und da heißt es, steht auch im bürgerlichen Gesetzbuch, und zwar Paragraph 106, dass Minderjährige eine beschränkte Geschäftsfähigkeit haben. Das heißt, es gilt diese sogenannte Taschengeldparagraf. Kinder dürfen nur das, was sie mit ihrem Taschengeld bezahlen können, kaufen. Bei dir ist es aber jetzt völlig anders. Du verkaufst und deine Unterschrift muss auch Gewicht haben. Wie funktioniert das? Treten da deine Eltern mit aufs Parkett? Oder wie läuft das bei dir?
Wenn man das bürgerliche Gesetzbuch etwas weiter liest, dann sieht man auch, ein Kind kann mit dem gesetzlichen Vormund und der Genehmigung des Familiengerichtes voll geschäftsfähig sein. Und genau das ist eben bei mir abgelaufen. Mhm. Ich ging vor das Familiengericht, habe den Antrag auf volle Geschäftsfähigkeit gestellt und habe sie dann jetzt auch erhalten.
Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Idee habe, du könntest für mich etwas gestalten, vielleicht erklärst du auch gleich noch, was du in deinem Geschäft machst, dann würde ich den Vertrag mit dir eingehen und du wärst voll geschäftsfähig, deine Unterschrift gilt, ich bezahle dich dafür, beziehungsweise du kannst mir auch eine Rechnung erstellen und das funktioniert alles so wie im normalen Geschäftsleben, korrekt?
Exakt.
Und was könnte ich denn jetzt bei dir bestellen?
Ich bin ein 3D-Druckservice, ich habe mich jetzt auf Werbemittel spezialisiert und dort biete ich alles an, von Schlüsselanhängern zu Wandlogos bis hin zu Weihnachtskarten. Bin gerade dabei, mein Portfolio zu erweitern mit einigen mehr Produkten. Ich bin jetzt gerade bei 10 Produkten. Ziel ist es, bis Anfang nächsten Jahres auf 25 Produkte zu skalieren.
Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Logo hier, dieses Rhinoceros, ja? Deine Zuhörer kennen das garantiert, weil es ist auf jedem Cover drauf. Rino, Mutmacherin. So, das Rhinoceros mit einem Horn und dieser wunderbaren Studentenmütze. Könntest du mir daraus was basteln? Wäre da irgendwie was drin für dich oder so?
Klar, also da kann man ganz viele verschiedene Dinge machen. Ich denke, am besten würde sich da mein Schlüsselanhänger eignen. Mit ihrem Logo drauf, vielleicht auf der Rückseite noch irgendein Spruch oder ihr Name.
Mhm. Naja, das klingt doch schon mal ganz gut. Vielleicht kommen wir ja noch ins Geschäft. Dominik, ich habe vor kurzem auch bei LinkedIn gesehen, dass du in nächster Zeit noch was ganz Tolles vorhast. Aber bevor wir dazu kommen, Frage, was machst du jetzt ganz konkret in den Schulen und wie funktioniert das? Dann bist du ja selber wieder nicht in der Schule. Wie funktioniert das mit diesem, ich bin Lehrer?
Es läuft jetzt ab übernächster Woche für eine Woche lang, wo ich durch Schulen reise, beziehungsweise jetzt erstmal durch meine eigene Schule. Mhm. Und dort unterrichte ich Klassenstufen von Klassenstufe 8 bis zur Klassenstufe 12.
Okay.
Und dort zeige ich dann, wie das Gründen ablaufen kann. Dabei stehe ich mit einer Initiative Startup Teens. Die geben mir die gesamten Unterrichtsmaterialien. Ich darf die natürlich noch anpassen. Und für mich ist es ganz wichtig, würde ich nicht selbst auf dieses Thema Gründen gekommen sein, würde es in der Schule auch nicht wirklich angesprochen werden. Das ist für mich ein recht totgeschwiegenes Thema. Das finde ich sehr schade. Es kommt in der Schule so rüber, als gäbe es nur diese Situation, nach dem Abitur zu studieren und danach als Mitarbeiter in einer Firma zu arbeiten. Aber es gibt ja durchaus noch ganz andere Möglichkeiten. Und das möchte ich dann den Schülern zeigen.
Dein Wort nicht nur in Gottes Ohr, sondern in die Ohren von vielen Schulleitern und von vielen Lehrern. Ich habe vor einiger Zeit mal auch so eine Geschichte erlebt. Da war ich stellvertretende Schulleiterin. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich hatte einen Schüler, der war in der 9. und 10. Klasse bei mir in Mathematik. Und dann war der in Klasse 11 oder 12. Also da gab es noch 13 Jahre Abitur. Und dann sagte er zu mir, wir waren in der Privatschule, Frau Nolte, ich möchte meinen Vertrag beenden. Ich möchte kündigen. Mitten im Schuljahr. Im November, so um die Zeit war das. Ich sage, wie kommst du darauf? Was ist denn passiert? Hast du ein Problem? Sagt er, nee. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren angefangen, Spiele zu programmieren. Ich habe Spiele programmiert und habe die eingeschickt und habe die auch geschickt zu Apple und Amazon oder Google oder irgend sowas. Und die haben mir zurückgeschrieben, die wollen mich einstellen. Ich so, what? Willst du nach Amerika? Ja. Ich fahre, wenn alles klappt, fahre ich in Silicon Valley und dann kann ich dort arbeiten. Ich kriege dann noch eine ordentliche Ausbildung und kann dort meine Programme machen. Ich sage, komm, hier, unterschreibe, ab, los. Ich wollte eigentlich mit ihm diskutieren und sagen, mach doch die Schule zu Ende, dann hast du das Abi. Aber bei diesen Optionen, ganz ehrlich, das kriegst du nur einmal im Leben angeboten. So richtig was ganz Besonderes zu machen, das sehe ich bei dir ganz genauso. Aber die meisten trauen sich's nicht. Weil in Deutschland heißt es doch immer, mach erst mal die Schule zu Ende und danach wird sich alles finden. Und bleib mal in der Sicherheit. Ne? Das ist immer diese Geschichte, die eine Waagschale, da liegt die Freiheit drin und in der anderen Waagschale liegt die Sicherheit drin. Und dann wird immer überlegt, was wiegt schwerer. Und bei vielen wiegt die Sicherheit schwerer. Die Freiheit ist bei den wenigsten so, dass sie sagen, ich will das alles erleben, ich will das alles organisieren. Insgesamt sind wir doch so ein Volk, was die Sicherheit sehr, sehr liebt. Und da in die Schulen zu gehen und zu sagen, Leute, probiert mal Freiheit zu leben, so wie sie machbar ist. Du hast mir vor kurzem noch gesagt, du hast so einen ganz tollen Spruch von dem Mark Zuckerberg. Irgendetwas zu tun, was ein Risiko beinhaltet. Ne? Der hat gesagt, das größte Risiko, was man haben kann oder eingehen kann, ist kein Risiko einzugehen. Und damit hat er vollkommen recht. Aus dieser Sicht heraus finde ich das total klasse. Aber hast du keinen Schiss davor, dich vor 12-Klässler zu stellen? Die sind ja, sag mal so, 1,5 Köpfe größer als du.
Durchaus ist das schon eine ungewohnte Situation. Ich glaube, es kommen nur die Leute zu diesem Vortrag, die auch Interesse am Gründen haben. Also es wird nicht jeder eingeladen, beziehungsweise es wird jeder eingeladen, aber nur die Leute kommen, die dann auch daran Interesse haben. Ich denke, wenn man schon daran Interesse hat, dann sollte das kein Problem sein, weil wir alle ein Thema haben, worauf wir auf Augenhöhe kommunizieren können.
Wie ist es dann eigentlich bei dir so mit dem Freisprechen, wenn ich an meine Schüler denke und ich denke an Kurzvorträge in BAT oder in Geografie oder auch in Mathematik und dann sagen meine, nee, nach vorne gehen überhaupt nicht. Ich sage, dann mach's von der Bank aus. Nee, ich will nicht frei reden oder so. Dominik, wenn du jetzt vor die Schüler trittst, hast du da Lampenfieber oder wie funktioniert das? Sie sind ja nun alle zum größten Teil größer als du, zum Beispiel die Abiturienten. Wie machst du das mit diesen Vortragen?
Ich denke, wenn man meine Eltern fragen würde, würden die sagen, ich kann ohne Punkte Komma reden. So ist das auch bei mir bei den Vorträgen. Also ich kann ganz gut frei sprechen und habe da auch nicht viel Nervosität. Also
da kann ich selber von mir sagen, ich war zwar eine der Kleinsten in der Schule, aber ich musste immer hinten sitzen. Weißt du warum? Weil ich so viel gequatscht habe. Okay, das aber aus der Nähstube geplaudert. Einen Tipp habe ich noch, ich weiß nicht, ob du den kennst. Lampenfieber hast du?
Teilweise schon, ja.
Mhm. Bei Lampenfieber gibt es eine ganz, ganz tolle Sache, die habe ich von meinem Opa mal gelernt. Und zwar sollte ich als kleines Mädchen mal was singen und ich hatte wirklich dolle Schiss. Da sagte er, tritt einfach vorne hin an den Bühnenrand und guck dir die Leute an und guck in die erste Reihe und stell dir die Reihe, die erste Reihe, alle Menschen in langen weißen Unterhosen vor. Und dann musst du lachen und wenn du lachst, ist das Lampenfieber vorbei. Weil das Lachen fährt sozusagen den Blutdruck nach unten. Und das ist immer so ein wahnsinnig schöner Tipp. Ich werde auch in nächster Zeit wieder Veranstaltungen haben, wo ich vorne stehe und ein bisschen was sagen muss. Und das hilft mir dann jedes Mal. Einerseits denke ich an meinen Opa. Zweitens grinse ich vorher schon. Und drittens, meine Oma hat immer gesagt, die Klappe fällt von alleine wieder zu. In dem Zusammenhang, ich hatte es vorhin schon angedeutet, habe ich etwas Tolles gelesen auf LinkedIn. Und da würde ich dich bitten, dass du mir das mal erklärst, was das ist. Du hast nämlich gerade gepostet, dass du auf irgendeinem Co-Creator-Veranstaltung einen Pitch machen darfst zu deiner Firma. Was ist das? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du dazu gekommen?
Das ist eine Veranstaltung, die wird dieses Jahr in London stattfinden und die wird von der Alibaba-Gruppe organisiert.
Okay.
Dort versammeln sich ganz viele Unternehmen und das ist ein Event, wo man mit anderen Unternehmern sich vernetzen kann, neue Leute kennenlernen kann, sich inspirieren lassen kann. 30 Unternehmen bzw. Personen dürfen auf der Bühne ihr Unternehmen pitchen, ihr Unternehmen vorstellen.
Ja.
Und 20.000 Leute haben sich dort beworben und ich habe mich dort auch im Urlaub beworben und da kam keine Rückmeldung mehr und ich hatte schon fast wieder vergessen. Doch dann kam diese E-Mail, wurde es auserwählt als einer der Finalisten. Dann musste ich mich nochmal anmelden. Und dann kam wieder die E-Mail, du bist jetzt definitiv mit drin, du gehörst jetzt dazu. Wobei es dann auch wieder Schwierigkeiten gab wegen meinem Alter, ob das überhaupt so machbar ist. Dann musste ich wieder eine einige Zeit warten, bis die Rechtsabteilung da dann das Go gegeben hat. Als das dann kam, ja, das war schon echt cool. Wobei, da muss ich sagen, vor der Bühne werde ich schon Fieber haben, weil dort werden viele Leute sitzen, Kameras filmen. Ist aber natürlich auch eine Riesenchance für mein Unternehmen. Ich kann mein Unternehmen präsentieren vor Top-Unternehmen, vor Top-Unternehmern.
Mhm.
Es gibt ein Preisgeld zu gewinnen und ja.
Und das musst du dann auf Englisch machen oder auf Deutsch?
Auf Englisch.
Puh, da würde ich jetzt schon rausfallen, weil ich komme aus dem russisch sprechenden Teil Deutschlands und ich habe zwar schon mehrmals versucht, immer wieder Englisch zu lernen und dann klingt es wahrscheinlich auch noch sehr blechern oder sehr deutsches Englisch, so nach dem Motto, how do you do? Nee, how do eher zu, schon wegen Krankengeld. Das sind immer so ganz kuriose Sprüche, die mir dann einfallen. Ich finde es total faszinierend, diese Vielsprachigkeit, diese Möglichkeit, in verschiedenen Sprachen sich zu äußern. Habe es aber leider selber nicht geschafft. Das ist so eine Krux, wo ich sage, okay, kannst noch dran arbeiten, aber vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Für dich ist es so, du hast noch ganz viel Zeit. Aber du bist jetzt schon ziemlich weit gekommen. Welche Wünsche, welche Vorstellungen hast du? Wo willst du in den nächsten 10 Jahren sein?
Ich möchte an meinen Projekten weiterarbeiten, an meinen Zielen weiterkämpfen und mein Unternehmen skalieren. Ich möchte mehr Produkte anbieten. Ich möchte in Europa einer der größten Werbemittelhersteller sein. Ich möchte aber auch mein Portfolio an Sachen, die ich verkaufe, erweitern. Also nicht nur in der Werbebranche bleiben, sondern ja auch irgendwann mal in die Robotik gehen und dort dann was herstellen. Ja, das sind jetzt die Ziele.
Und dann noch vielleicht 3 Tipps. Wir sind schon fast am Ende angelangt. 3 Tipps. Also es ist wirklich Wahnsinn, sich mit dir zu unterhalten. Wir können wahrscheinlich noch Stunden plaudern. Wenn du jetzt vielleicht so ein bisschen deinen Vortrag an meine Zuhörer weitergeben kannst, welche 3 Tipps würdest du meinen Zuhörern geben, wenn sie selbst diese Idee hegen, sich selbstständig zu machen?
Häufig ist es so, dass es nicht an der Idee oder sonst was scheitert, sondern am Mut, am Durchsetzungsvermögen oder einfach den ersten Schritt zu wagen. Das ist häufig das größte Problem. Und sobald man den gewagt hat, sobald man den angetreten ist, läuft das meistens schon von alleine und den Rest kann man lernen. Selbst wenn man dann mal einen Fehler macht, ich denke, aus Fehlern lernt man. Ja.
Also für mich bist du schon ein ganz großer. Ich finde das fantastisch und ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass du die Zeit gefunden hast, denn sag mal so, in der nächsten Zeit hast du gar nicht so viel Zeit und wir haben ja auch diesen Termin heute noch gefunden, weil du mir gesagt hast, dass in den nächsten Wochen keine Möglichkeit mehr sein wird, ein Interview zu führen. Das mit dem Mut, das finde ich total klasse, denn mein Podcast heißt Mut macht Geschichten mit Dr. Rino. Und Mut ist so eine ganz besondere Sache. Mut bedeutet ja nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, durch die Angst hindurchzugehen und einfach zu machen. Das zu tun, was man sich vorgenommen hat. Du hast ein Ziel, du hast Mut, du hast Zielstrebigkeit und ich wünsche dir alles, alles Gute. Hoffe und wünsche, dass wir uns wiedersehen. Drücke dir erstmal ganz doll die Daumen für das, was da in den nächsten Wochen auf dich zukommt. Und ich denke schon, dass du das rockst.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir noch ganz viel Erfolg.
Ich kann das alles nur genauso weitergeben für euren Podcast, dass das ganz gut weiterläuft. Und ja.
Dankeschön, das freut mich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Hier ist Rino, die Mutmacherin.